Audio Now.
Hallo ihr Lieben, gleich geht's los. Aber vorab noch ein kleiner Hinweis. Diese Folge wurde vor Corona aufgenommen und nimmt daher zu der aktuellen Lage keinen direkten Bezug. Da es aber auch ein Leben nach Corona geben wird, in dem uns alle auch wieder andere Fragen beschäftigen werden und unser heutiges Thema im Grunde immer aktuell ist, wollen wir euch diese Folge nicht vorenthalten. Wir wünschen euch viel Inspiration und Gedankenanstöße beim Hören.
Oh Mama.
Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg.
Mami, chill mal deine Base.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Romy und Alex. Romy und Alex, die heute bei mir zu Gast sind, sind ungewollt kinderlos. Viele Jahre haben sie alles getan, um ein Kind zu bekommen. Vor allem haben sie versucht, sich an die Vorstellung zu gewöhnen, dass es einfach nicht sein soll und sie ihr Leben anders bereichern müssen. Es ist toll, den beiden zuzuhören, denn sie haben sich erst notgedrungen und dann immer leidenschaftlicher viele Gedanken darüber gemacht, wie sie ein erfülltes Leben haben können. Und davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Kinder hin oder her. Willkommen, ihr zwei.
Vielen Dank, hallo.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir da sein
dürfen. Weit weg. Ja, sehr gerne. Ihr seid irgendwo in der Sonne, ne?
Ja, wir sind in der Sonne.
Schon mal die erste richtige Lebensentscheidung getroffen, das ist gut.
Genau.
Vielleicht gleich vorweg ein dickes Dankeschön, dass ihr überhaupt hierher kommt, beziehungsweise mit mir sprecht und ganz offen über dieses sensible Thema sprecht. Und es ist irgendwie ganz komisch, ich merke selber, dass ich ein bisschen Schiss habe. Weil man immer denkt, das ist so ein sensibles Terrain, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Kennt ihr diese Hemmung, wenn ihr über dieses Thema mit anderen sprecht, dass die irgendwie denken so, okay, wie tue ich denn jetzt am wenigsten weh? Wie mache ich es irgendwie am besten?
Mhm, absolut. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass wir da sein dürfen. Und ja, das kenne ich von beiden Seiten sogar, ne? Einmal als Zuhörer, wenn man weiß, jemand hat da eine Problematik, und auf der anderen Seite aber auch, wenn die Leute so ein bisschen gehemmt sind, uns anzusprechen, oder Freunde sogar, mit denen wir in sehr guten Austausch ansonsten gegangen sind, die sich da so ein bisschen kommunikativ zurückgezogen haben, weil sie nicht so richtig wussten, wie sie die Themen ansprechen sollen, ja?
Ja, genau so ist es. Also das kennen wir gut von der anderen Seite her.
Wie erlebt ihr das im Alltag, wenn Leute mitbekommen, dass ihr kinderlos seid, die euch jetzt nicht kennen? Man sagt ja immer, und? Keine Ahnung. Bei euch? So. Und dann?
Ich habe manchmal schon Angst vor dieser Frage oder denke, wenn man in irgendeiner Runde sitzt, mit so Leuten zusammentrifft, die sprechen dann, ja, und ich habe 2 Kinder, die andere, ja, ich habe 1 Kind, dann denke ich, oh Gott, jetzt kommt die Frage gleich zu dir. Und manchmal gibt es Tage, dann habe ich schon richtig Angst oder gehe dann vielleicht zur Toilette oder so und denke so, Gott, da muss ich da jetzt nicht drüber sprechen, weil ich will jetzt gerade da nicht drüber sprechen. Und ja, an anderen Tagen ist es in Ordnung und dann sage ich, ich habe keine Kinder, und dann kommen schon die Blicke, die ersten, auch böse Blicke nach dem Motto, ach, das ist so eine, die will wahrscheinlich keine Kinder hier. Und dann, ja, dann sage ich halt, das hat halt leider nicht geklappt. Ich habe mir sehr, sehr stark Kinder gewünscht, und dann sind die Menschen ganz oft auch betroffen und manchmal stagniert das Gespräch dann.
Mhm. Gibt es da ein richtiges Verhalten, glaubst du, Alex?
Gute Frage. Ich glaube, es gibt, wenn dann ein situativ pragmatischeres Verhalten. Also ich habe gerade überlegt, wie das für mich ist. So die unter Männern oder auch gerade, ich glaube, Männern wird die Frage an sich etwas seltener gestellt als Frauen. Aber ich habe gerade überlegt, wie das ist, wenn sie mir gestellt wird. Und situativ, und das meine ich damit, sage ich dann je nach Verfassung oder auch je nachdem, wie ich die Leute einschätze, die so um mich rum sind, so Dinge wie, nee, ich habe keine Kinder, oder ich sage aber auch oft, nee, ich habe noch keine Kinder, weil ich manchmal so immer wieder merke, dass das halt die Sache entschärft, weil dann kommt gar nicht die Frage, ja, wieso, was denn da los, sondern, ah ja, gut, kommt noch oder so, ne? Und dann ist das Thema sofort vom Tisch in der Regel. Ich habe es noch nie anders erlebt. Und du hast halt auch nicht dieses Gefühl, was Romy gerade beschrieben hat, dass die Leute denken, ah, hier sitzt so ein totaler Egoist vor dir, der sich nur selbst verwirklichen will und keine Kinder haben will oder sowas, ne? Und dieses Wort noch statt keine Kinder zu sagen, macht da manchmal einen großen Unterschied. Und das meine ich mit, ich glaube, es gibt nicht die eine richtige Reaktion, wenn man jetzt mit Leuten spricht, die einen noch nicht kennen, sondern ich gucke immer ein bisschen auf die Situation, was ich glaube, wie die Leute so ticken, mit denen ich gerade zusammen bin. Und hat natürlich auch viel damit zu tun, wie ich gerade selbst in der Verfassung bin. Wenn ich sage, ja, ich würde jetzt das Gespräch auch nicht scheuen, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich denke, ach komm, ich bin eigentlich hier zum Arbeiten und bin heute eh so ein bisschen sentimental angeschlagen und erspare mir das dann auch ganz gerne in gewissen Situationen.
Aber bei dir, Romy, kommt es häufiger, sagst du, ne?
Ja, das ist schon häufig. Also ich glaube, als Frau ist man nur so richtig vollständig oder wird von der Gesellschaft als vollständig und komplett betrachtet, wenn man ein Kind hat. So, das ist so ein bisschen so eine Voraussetzung gefühlt jetzt von meiner Seite, Sichtweise her. Und das kommt schon häufiger vor, dass ganz oft sind auch Frauen, die fragen gar nicht erst, ob ich Kinder habe, sondern die fragen, wie viele Kinder ich habe. Und diese Frage macht mit mir ja auch schon mal ganz viel. Also es wird also quasi vorausgesetzt, dass ich überhaupt welche haben muss und dann auch gleich mehrere. Und das ist schon manchmal ziemlich, ziemlich schwer. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mich dann öffne und sage, das ist halt schwierig gewesen und das lange Zeit versucht und dass dann die andere Seite schon auch in der Kommunikation schon auch mitgeht. Und ja, gerade viele Mütter sind dann total erstaunt und gerade welche, die, wo es direkt geklappt hat, ne, vielleicht noch gar nicht gewünscht, sondern direkt losgegangen und die sagen, oh, ich kann das gar nicht so richtig nachvollziehen, weil ich hatte nie diesen großen Wunsch, also der so gereift ist über die Jahre und dann möchte ich ein Kind und das ist immer größer geworden, sondern bei mir hat es einfach so spontan geklappt und die können das ganz, ganz oft gar nicht nachvollziehen und hören dann aber auch zu und finden das auch super spannend.
Ja, ich denke dazu irgendwie an zwei Dinge. Das eine, was ich irgendwie spontan dachte, ist vielleicht auch gewissermaßen als Beruhigung an euch. Ich glaube, diese Sicht von außen auf Frauen und Mütter, die hört nie auf. Mhm. Ja, also du kannst auch ein Kind haben und dann fragen dich sofort Leute, und wann kommt das zweite? Das hat mich auch wahnsinnig genervt. Ja, also nicht nach dem Motto, oh wie toll, Punkt. Sondern das geht, dieser Anspruch von außen, der geht immer weiter. Und dann fragen sie Vollzeit oder Teilzeit und wehe, ist es Vollzeit oder irgendwie so, ne? Also es ist so, du merkst, egal wo du auf diesem Weg gerade bist, es kommt immer noch ein Spruch von außen, wo du denkst, muss das jetzt sein? Mhm. Das ist bei euch so. Das ist aber meiner Erfahrung nach auch ganz häufig bei Müttern so. Oder sie sind nicht mütterlich genug, obwohl sie Kinder haben, weißt du? Also es ist ganz, ganz komisch. Ich habe das Gefühl, dass das für euch sozusagen ein notgedrungener Weg war, sich davon so ein bisschen frei zu machen. Aber meiner Erfahrung nach geht das eben auch so, wenn du Kinder hast. Im Grunde reicht es nie. Du hast immer im Gespräch das Gefühl, du machst es nicht gut genug, du hast nicht genug, du machst zu wenig, du was auch immer es ist. Finde ich ganz spannend, dass das euch schon so geht. Und mir geht es auch so, obwohl ich Kinder habe. Finde ich zumindest eine Parallele.
Ja, das beruhigt aber jetzt auch ungemein, ne? Das ist ja, wir haben ja immer die Sicht auf uns so, oh Gott, nur weil wir keine haben, sind wir jetzt hier so im Kreuzverhör, aber das beruhigt total, finde ich.
Ja, ich finde, das zeigt auch einfach sehr gut, was für ein grundlegendes Thema das einfach für Menschen ist, ne? Und ja. Ohne das jetzt zu interpretieren, ne, dann ist man ja schnell bei so Überlegungen wie, ja, Fortpflanzungsgenetik oder keine Ahnung was oder einfach gesellschaftlich sich so entwickelt. Ganz egal, was der Grund ist, aber ich finde, was du gerade so schön beschrieben hast, das zeigt einfach, wie grundlegend dieses Thema ist und das erklärt auch immer wieder so in unserem Metier, warum das Leid einfach auch so groß ist, wenn das halt einfach gar nicht funktioniert. Und du hast es ja gerade beschrieben, es hört dann ja auch trotzdem nicht auf.
Ja, was ich auch interessant finde, du hast erzählt, Romy, dass das häufig auch im Jobumfeld passiert. Mhm. Wenn du dann sagst, ich habe leider keine Kinder oder es hat bei uns nicht geklappt, dann bist du halt auch sofort in so einer unglaublich privaten Ebene.
Richtig, genau. Und das ist so die Sache, mit wem will ich mich denn austauschen? Ne? Also jetzt bin ich in einem Jobumfeld mit Trainern, mit Coaches, mit Therapeuten. Das ist ein Umfeld, das ist ein sehr dankbares Umfeld für das Thema auch, ne? wenn ich darauf falle. Und nichtsdestotrotz gibt es auch Situationen, ich möchte da nicht mit jedem drüber sprechen, weil das hat ja auch viel mit Intimität zu tun. Und dann die nächste Frage, die dann ja oft anschließt, die ist ja, warum klappt es denn nicht? Ne? Also dann wollen die Diagnosen oder was auch immer. Und dann fühle ich mich schon auch so ein bisschen, ich weiß, dass das alles nett gemeint ist, gut gemeint ist. Und manchmal fühle ich mich trotzdem so ein bisschen, ja, also unfruchtbar und ja, nicht komplett als Frau dann dadurch, weil ich dieses Thema habe. Anders als mit irgendeiner anderen Erkrankung. Aber das ist irgendwie ja, das ist schon schwierig. Und gerade so im Jobumfeld, wenn da viele sind, die Kinder haben und sich auch viel über Kinder austauschen, was aber auch, was ich auch super spannend finde im Übrigen. Also ich höre da super gern zu und ich bin wahnsinnig auch interessiert an Kindererziehung und weil ich vielleicht auch von außen so einen ganz anderen Blick habe. Und ich weiß dann immer, irgendwann kommt die Frage ja auch in meine Richtung und dann geht's weiter. Und das ist manchmal schon schwierig. Und es gibt aber auch Situationen, dann öffne ich mich total gerne. Also ich bin eh ein sehr kommunikativer Mensch und öffne mich viel. Ich frage mich dann nur manchmal, wie geht's denn anderen, die da nicht so sind? Für die ist es wahrscheinlich doppelt schwer.
Ja, also wir haben da ja auch schon so ein bisschen im Vorgespräch drüber gesprochen und ich finde wirklich ganz interessant, wenn du Kinder bekommst, fand ich das wirklich eine total umwälzende und auch erdrückende Erfahrung, dass mit einem Schlag, das wie so eine Dampfwalze alle anderen Themen in deinem Leben erstmal platt macht. Ne? Also das nimmt dir so das Heft aus der Hand, dieses Kind haben, was du vorher gewohnt warst, dass du das irgendwie alles managst und so, dass du auf einmal nur noch von diesem Thema erfüllt bist und was ja auch viele Beziehungen extrem an den Rand bringt, ne? Weil sie irgendwie merken so, wir finden hier irgendwie gerade überhaupt nicht mehr statt oder wir reden irgendwie gar nicht mehr über Kino oder weiß der Geier was. Und ich kann mir das total vorstellen, dass das natürlich von sozusagen, wenn du dann dabei sitzt und diese Gespräche geführt werden, unglaublich, ja, wie soll ich sagen, ausschließend ist, ja, weil man dann nur über dieses Thema redet und du dann merkst, okay, was sag ich dann jetzt gleich dazu, ne?
Mhm. Ja.
Kann ich mir total vorstellen.
Ja, absolut. Das war die Richtung, weil gerade wenn mehrere Mütter zusammen sind, das nimmt dann so eine, ja, so eine Dynamik an, so ein Gespräch, ne? Dann kommt dann gar nichts anderes mehr und ja, das ist schon schwer und das, also insbesondere, wenn es um kleinere Kinder geht, denn dass es irgendwie um die pubertierenden Kinder geht, das finde ich auch wahnsinnig spannend dann, was dann passiert und wie die sich verändern und wie die Persönlichkeiten sich da irgendwie auch nochmal so rausbilden und da ist das für mich eher super, super interessant, aber bei kleineren Kindern, das ist ja das, so ein Baby und das macht das und das ist dann schon sehr schwierig und man kommt einfach auch nicht mehr dazwischen mit anderen Dingen, aber so wie ich das auch von dir erfahren habe, ja, ist das ja auch gar nicht so leicht, ne? Das ist, du sagst ja, das ist irgendwie auch erdrückend und das erschlägt einen so.
Ja, es erschlägt einen wirklich selber und ich war mit Sicherheit genauso, ich will mich da gar nicht ausnehmen, ich weiß nur, dass ich es irgendwie auch als echt schwierig empfunden habe, dass das so ist, obwohl ich diejenige war, die auch dann sozusagen nur noch diese Themen hatte. Ne? Aber mich hat das selber, ich dachte irgendwie, das gibt's doch nicht, da war so viel. Ganz häufig, wenn ich dann, weiß ich nicht, manchmal ausgehe oder Freunde in der Stadt besuche ohne Kinder, dann denke ich immer so, krass, das ist alles noch da, das hat alles geschlafen. Da merke ich so richtig, wie so Teile von mir erwachen, die irgendwie gefühlt seit 100 Jahren irgendwie im Dornröschenschlaf liegen. Ich glaube einfach, dass es Müttern in Wahrheit manchmal selber auch auf den Geist geht, dass es so dominierend ist, dieses Thema. Aber ja, kann ich mir denken, dass das irgendwie schwierig ist. Ich meine, ihr macht das ja auch als Coaches, beratet ihr Paare, die kinderlos sind?
Mhm.
Habt ihr das Gefühl, es gibt irgendwie so eine grundsätzlich richtige Reaktion, wenn jemand sagt, nein, wir haben keine Kinder? Oder denkst du, es ist wirklich super individuell, jetzt aus beruflicher Sicht, was ihr da so hört von den anderen Paaren?
Also das ist schon individuell. Das kommt auch drauf an, was ist es jetzt im näheren Freundeskreis, in der Familie oder so entfernte Freunde oder jemand, dem man jetzt irgendwie ganz spontan begegnet im Job oder so.
Mhm.
Also ich glaube, was hilft, was uns geholfen hat, was aber auch vielen unserer Paare, mit denen wir arbeiten, hilft, ist, wenn das Gegenüber fragt, ne, was ist denn okay für euch und oder was wollt ihr erzählen und sagt uns auch, wann es zu viel wird. Also, dass man da ganz viel über offene Fragen rangeht und sich da rantastet und dass die anderen auch wissen, ja, jetzt kann ich einfach sagen, es ist jetzt gut. Ne? Das ist so vom Gefühl her. Und wir haben das ja auch im Freundeskreis erlebt, mit Freunden, mit denen wir viel unternommen haben, viel geteilt haben, dass da plötzlich auch so eine Hemmung, so eine Hemmschwelle da war, als sie das erfahren haben. Und das kann ich auch verstehen. Und wir haben uns da immer sehr, sehr geöffnet. Und das war auch gut. Dann waren die anderen auch erleichtert und dass sie da mit uns drüber sprechen konnten. Und das macht auch nochmal einen Unterschied. Manchmal ist man mit einem Paar zusammen, das ist sofort schwanger geworden. Dann ist man mit einem Paar zusammen, das hat selbst sehr lange gebraucht und war unter Umständen auch in der Kinderwunschklinik. Mit denen entstehen so ganz tiefe Gespräche, weil die einen natürlich viel besser das Ganze verstehen können.
Ja.
Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber da wäre wirklich für uns, ich glaube, es gibt nicht den Tipp, wie gehe ich mit jemandem um, der mir jetzt gegenüber sitzt und kein Kind bekommen kann, sondern einfach auch über Fragen. Ne? Wenn du dich öffnen willst, dann berichte doch mal und sag mir aber auch, wenn es gut ist, wie weit es in Ordnung ist. Weil es ist ja schon, wir sprechen ja bei unerfüllter Kinderlosigkeit auch immer auch über Sexualität ein Stück weit, ne? über Untersuchungen in Kliniken, die jetzt auch sehr, sehr intim sind. Also es ist ja auch diesbezüglich schon ein sehr, sehr schwieriges Thema.
Ja. So, jetzt hast du die Brücke gebaut. Romy, auch da gilt, frage ich jetzt ganz direkt, wenn ich irgendwas frage, wo ihr sagt, nee, sagt dann ist einfach Stopp, okay? Mhm. Aber mir wäre wichtig, dass wir einmal darüber, auch über eure persönliche Geschichte sprechen. Wie lange seid ihr schon ein Paar?
Jetzt gucken wir uns an und ich fange an zu sprechen. Also wir haben uns 2011 kennengelernt und haben dann 2015 geheiratet. Also insgesamt ist knapp 10 Jahre.
Ja. Wie standet ihr zu Kindern, als ihr euch kennengelernt habt? War das irgendwie sofort ein Thema? Ja klar. Oder so nach dem Motto, ach, irgendwie kommt eh. Wie ging das sozusagen los?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und die ist uns in der Tat noch gar nicht gestellt worden.
Ha.
Ja, super. Das ging folgendermaßen los. Wir haben uns kennengelernt und das Thema war, ich habe in Spanien gelebt, fest, und Alex in Deutschland, und wir hatten eine Fernbeziehung zunächst mal, Spanien-Deutschland, und da war das Thema Kinder jetzt nicht so präsent, noch nicht präsent, aufgrund einfach der Koordination. Allerdings hat meine Frauenärztin mir damals schon gesagt bei einer Untersuchung, setzen Sie die Pille mal ab und so, und das ist also auch vom Alter her, ne, war damals dann schon Mitte 30 und... habe ich gesagt, mit Alex drüber gesprochen, Alex ja total gerne, und dann war meine Idee eigentlich immer noch, wir machen ja dann noch diese Reise und das wäre ja blöd, wenn ich dann schwanger wäre, ne? Also ich habe gedacht, ich kann das genauso kontrollieren wie eine Nichtschwangerschaft sozusagen, ne? Wie ich kontrolliere, dass ich nicht schwanger werde, kann ich auch das kontrollieren. Das hat mich natürlich, wurde ich eines Besseren belehrt dann später, aber so war das zunächst. Und dann ist es aber über unseren intensiven Austausch immer mehr gereift, dass wir gesagt haben, ja, und jetzt wollen unbedingt, und auch wenn es schwierig ist jetzt von den Umständen her, wir können ja dann irgendwie, dann ziehen wir dann zusammen. Also das ist dann immer mehr gereift, immer mehr gereift.
Ich springe da einmal rein, weil ich finde, der Wunsch, der ist, wenn man das mal so frei macht von dem Ganzen drumherum, vielleicht immer gleich stark geblieben. Aber was sich total krass verändert hat, ist so dieser Reifegrad, die Blauäugigkeit zu verlieren. Also, sag mal, gerade so als Mann, du hast ja immer, wenn du jünger bist, nur einen Horror, sage ich mal, nämlich, dass du da irgendwie auf einmal so ein Mädel schwängerst irgendwie, ne? Und das ist ja auch das, was dir von der Gesellschaft und, sag ich mal, Eltern oder so Erwachsenenumfeld generell sehr stark eingebläut wird. Also das ist eine Sache, da sollte man echt drauf achten, neben vielleicht irgendwie Geschlechtskrankheiten oder so, ne? Aber ich war wirklich, bis wir dann mitten da drin steckten in diesem unerfüllten Kinderwunsch, noch relativ lange so blauäugig, dass ich halt wirklich mal dachte, ja, einmal nicht aufgepasst und schon geht das hier los, ne? Und ich glaube, das hat sich verändert. Ich glaube, der Kinderwunsch an sich ist vielleicht konstant stark geblieben. Ich finde, der war nämlich am Anfang auch schon durchaus ernsthaft und groß bei uns beiden. Aber diese On-Top-Emotionen zu verstehen, du hast ja eigentlich gar nichts im Griff, das hat die Sache halt schon in einen extrem auch emotionalen Strudel reingeführt dann.
Ja. Ihr habt also dann irgendwann gemerkt, okay, das ist hier keine einfache Kiste.
Genau.
Und dann?
Hatte ich einen anderen Frauenarzt, einfach weil ich dann auch, wir sind dann zusammengezogen und ich war an einem anderen Ort und der hat mich untersucht und dann hat er gesagt, ich mache mal ein paar Hormontests und sieht aber alles so erstmal gut aus, was ich jetzt so mitbekomme, aber wir testen das mal. Wenn Sie sagen, es ist ein dringender Kinderwunsch und Sie versuchen es jetzt auch schon länger, dann checken wir mal die Hormone. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, sieht das irgendwie nicht ganz so gut aus, vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen. Und dann sind wir zusammen dann direkt, Alex, ne, zusammen zu ihm gegangen. Und dann hat er gesagt, das gibt so ein paar Werte, die gefallen mir nicht so gut. Und ich ganz ehrlich, ich bin jetzt auch raus und würde sie ganz gerne in die Kinderwunschklinik überweisen. Einfach, weil die wissen, was zu tun ist, weil die es einfach viel besser können. Meine Kompetenz, klar könnten wir jetzt hier noch ein bisschen rumprobieren, auch mit Hormonen etc., sagte er, aber das würde ich jetzt ganz gern weitergeben in andere Hände. Und dann habe ich ihn nur gebeten, mir die ganzen Untersuchungsergebnisse, was da aus dem Labor gekommen ist, mitzugeben, dass ich das mit in die Klinik nehmen kann schon mal. Und dann hat er mir das alles geschickt und dann lese ich, da in diesem, was der Laborarzt da geschrieben hat, der hat da drin geschrieben, dass es eigentlich gar nicht mehr möglich ist, dass ich schwanger werden kann mit diesen Werten. Und das hat mich, ich glaube im Nachhinein, man spricht ja auch von so einem Nocebo-Effekt, das hat mich da so mitgenommen und ich glaube, dieses Thema hing so die ganze Zeit unseres unerfüllten Kinderwunsches über mir. Ich habe immer wieder diese Schrift gesehen, wie da stand, ich kann eigentlich nicht mehr schwanger werden. Und das haben die in der Kinderwunschklinik dann ganz schnell relativiert auch. Die haben dann auch gesagt, das ist, so sehen wir das jetzt nicht, so schlimm ist das jetzt doch alles nicht. Wir können da echt viel machen und keine Sorge. Nichtsdestotrotz hat mich das schon immer wieder weiter verfolgt auch, das so gelesen zu haben. Ja, und dann sind wir in die Kinderwunschklinik gegangen und das war auch nochmal irgendwie ein ganz besonderer Schritt, dann dahin zu gehen, die nächsten Ärzte, die wir vor uns hatten, uns zu öffnen. Und das hat mich persönlich zunächst sehr beflügelt, diese ganzen Möglichkeiten, die es da gab, was uns da aufgezeigt wurde und dass das alles so ein bisschen relativiert wurde, unsere Ergebnisse. Das gebe ich mal kurz an Alex ab.
Dem kann ich auch nur so zustimmen. Da hat halt so eine ganz eigene Reise begonnen, auf jeden Fall.
Darf ich was fragen,
Romy? Ja?
Darf ich
ja
dich noch eine Sache fragen? Hast du, als du das gelesen hast, hast du gedacht, oh Gott, hoffentlich verlässt er mich jetzt nicht?
Da noch nicht. Also da habe ich soweit irgendwie gar nicht gedacht. Da habe ich nur gedacht, ich kann kein Kind bekommen. Oh Gott, die Welt bricht zusammen. Mhm. Also da habe ich jetzt an die Beziehung in dem Sinne, also natürlich an die Beziehung gedacht, aber nicht, dass Alex mich verlassen könnte. In dem Moment noch nicht. Dann habe ich auf einmal alle Kinderwagen draußen gesehen, Mütter mit kleinen Kindern, Frauen, die schwanger waren. Also diese Tage, die waren für mich, also das war wirklich wie ein schwarzes Loch, das war Wahnsinn. Also da habe ich so weit gar nicht denken können, hoffentlich verlässt er mich jetzt nicht.
Aber noch nicht, sagst du, ne?
Ja, das kam dann irgendwann später, als es dann immer aussichtsloser wurde, als die Behandlungen dann nichts gebracht haben und wir irgendwann vor der Entscheidung standen, dass wir jetzt aufhören. Also wir hätten durchaus noch weitermachen können. Also die Reproduktionsmedizin, die hält ja vieles bereit. Aber irgendwann haben wir für uns beschlossen, beide, jetzt ist Schluss. Jetzt gehen wir dann das nicht weiter, diese Behandlung. Und was auch sehr gut war. Und da kam aber dann diese Endgültigkeit, dann zu sagen, wir nehmen jetzt Abschied davon. Da kam bei mir dann hoch, ich bin schuld. Also ich bin schuld, dass Alex kein Vater werden kann. Ich bin schuld, dass Alex gerade an Weihnachten immer traurig sein wird. Und dann habe ich ihn natürlich auch angesprochen, habe gesagt, du, also wenn du jetzt mit einer anderen Frau ein Kind möchtest, weil dein Wunsch so groß ist, dann sag mir das, dann ist das in Ordnung. Ne? Also ja, und Alex war irgendwie ganz enttäuscht, dass ich so überhaupt gedacht habe.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich enttäuscht war und du hast gerade so schön gesagt, ja, dann habe ich natürlich gefragt. Also natürlich ist das ja nicht, ich glaube,
genau,
die allermeisten
Paare. Und es ist okay, für mich ist auch nicht okay, ne?
Genau, ne? Und das ist so der Punkt. Die allermeisten Paare hätten da wahrscheinlich einfach nicht drüber gesprochen. Ich sage das jetzt mal so, auch ein bisschen sehend, unsere ganzen Klientinnen und Klienten, die wir so im Coaching haben. Da kriegt man ja so im Laufe der Jahre, die wir das jetzt machen, schon so ein recht differenziertes Bild, weil die ja zum Teil oder der allergrößte Teil sind Frauen, die kommen. Dann gibt's ein paar Männer und einen wiederum größeren Teil, wo sie eben als Paar kommen. Und da kriegt man ja schon so ein ganz gutes Bild darüber, dass eben primär eher nicht gesprochen wird, sich eben eher nicht ausgetauscht wird. Das ist auch der Grund, warum so ein unerfüllter Kinderwunsch dann diese extrem destruktive Wirkung entwickeln kann, der dann, glaube ich, auch oft zu Trennungen führt. Oder auch zu diesem Unwohlsein mit dem Umfeld, wie du uns ja am Anfang des Gesprächs echt viel zu gefragt hast. Also wir machen immer die Erfahrung, egal was es ist, sobald du drüber sprichst und auch irgendeine Art von gemeinsamem Weg findest, damit umzugehen, jetzt in der Beziehung oder auch die Frage, wie wollen wir denn mit dem Umfeld umgehen und wie offen möchten wir da sein, ne? Und auch eine klare Erwartungshaltung danach aufbaut. Nur was ich formuliere, kann eben auch von anderen berücksichtigt werden. Das macht viel aus. Und die Frage sozusagen, das mit dem Verlassen oder so, Das habe ich tatsächlich nie gesehen, weil also für mich war es wirklich immer so, dass unsere Beziehung so der Anfang von allem ist und alles, was dann noch folgt, vornehmlich Kinder natürlich, ist dann das, was darauf aufbaut. Aber ich habe tatsächlich das nie in Frage gestellt, ne?
Diese ganze Zeit in der Kinderwunschklinik und alles, was man da so tun muss, was hat das mit euch als Paar gemacht? Und dir auch, Alex, du hast das angesprochen, Romy, ne? Dieses ganze Thema Sex kriegt dann irgendwie so eine Komponente, wo du auch denkst, oh, wie war das bei euch? Erinnert ihr euch da noch dran?
Du hast jetzt mich gerade speziell gefragt, ne?
Ja, erstmal.
Ihr merkt schon, ich muss ganz kurz einmal Luft holen und nachdenken. Also es war, wenn ich jetzt das auf ein Wort reduzieren müsste, würde ich sagen, es war vor allen Dingen anstrengend. Weil, und zwar, jetzt kann man sagen, ja, wie denn? Ja, also emotional anstrengend sowieso, körperlich anstrengend, speziell für Romy, aber auch organisatorisch anstrengend. Ist mal so ein monatlicher Zyklus, kommt halt auch wirklich jeden Monat. Du bist ja schon mit, was weiß ich, ein, zwei Wochen Vorlauf mal mindestens damit beschäftigt, halt den zum Erfolg zu führen und alles dafür zu tun. Also kommt jetzt auf die Behandlungsart an und so, ne, vertiefe ich jetzt mal nicht so sehr. Aber im Grunde ist der halbe Monat schon mal damit logistisch extrem stark verplant, dass dieser Tag des Eisprungs ein erfolgreicher Tag wird. Und das wird dann ja auch auf die Stunde durch Gabe von so Eisprunghormonen und so quasi voraussagbar. Und dann ist das eigentlich wie so eine Live-Show. Und zwei Wochen vorher läuft alles auf den einen Termin dieses Live-Konzerts hin, so um mal die Metapher zu nutzen. Das Blöde ist nur, nach einem Konzert sagst du dann, jo, das war einfach nur eine super Show. Oder sie war vielleicht auch nicht so gut, dann verarbeitest du das irgendwie. Aber dann fängt das an, was eigentlich noch anstrengender ist, nämlich das Nichtstun und Warten auf ein hoffentlich positives Ergebnis. Ja. Das heißt, die Anstrengung, und das halt jeden Monat, ne? Im Zweifel 12-mal im Jahr. Wenn du gerade mit der schlechten Nachricht entlassen wurdest, okay, es hat wieder nicht funktioniert, ist das in der Regel ganz kurz vor dem Zeitpunkt, wo du wieder anfängst, zwei Wochen vorher, dich logistisch vorzubereiten auf den nächsten Eisprung, das nächste Konzert. Und die Frage ist eigentlich nur in dieser ganzen Kinderwunschklinik-Erfahrung, aus meiner Sichtweise, worin besteht gerade die Anstrengung? Im ständigen Abrufbarsein, im ständigen logistischen auch dahinfahren. Ich sag mal, da ist natürlich eine Frau noch deutlich stärker involviert, aber du als Mann halt doch auch, ne? Oder ist es der Teil, der dann kommt, nämlich dieses Hoffen und dann doch enttäuscht werden? Und in unserem Fall war es halt jedes Mal so, Hoffnung, Enttäuschung. Es gab ja keinen Fall, wo die Hoffnung mal bestätigt wurde. Oder ist es vielleicht auch so diese Sorge, die dann über allem hängt? Also diese Sorge um, oh Gott, das wird ein total dunkles Leben ohne Kinder, ne? Ist so die eine Sorge. Romy sagte gerade, für mich ist Weihnachten bis heute so ein ganz emotionales Thema. Und in meinen schlechten Stunden habe ich immer so ein ganz bedrückendes Bild und Gefühl von so alten Leuten, die bitter und irgendwie vereinsamt an Weihnachten da sitzen und gar keinen haben oder so, ne? Das begleitet mich so in den dunklen Stunden immer. Das war in der Zeit extrem präsent, das Bild. Und letzter Punkt, auch die, sag ich mal, die körperliche Sorge um Romy, ist mal aus meiner Sicht, weil so eine Kinderwunschbehandlung, insbesondere alles, was da hormonell passiert, das ist ja also weit, weit davon entfernt, nebenwirkungsfrei zu sein. Und das ist ja auch, also wirklich, muss man wirklich sagen, regelrecht gefährlich für den Frauenkörper. Und das hat mich vielleicht am allermeisten belastet, weil Dinge zu organisieren, das sind wir ja irgendwie alle gewöhnt in so einem relativ, sag ich mal, gut ausgefüllten Leben. Ja, das Hoffen, Enttäuschen Ding, das ist dann schon eher so eine Hilflosigkeitserfahrung. Aber für mich am allerkrassesten, am alleranstrengendsten war eigentlich ab einem gewissen Punkt, wo mir das so klar wurde, auch die körperliche Sorge um Romys Gesundheit.
Ich fand, was für mich am heftigsten bei der ganzen Geschichte war, ist ja, dass diese Entkopplung von Sexualität und Fortpflanzung irgendwie, das wurde ja irgendwie alles entkoppelt und auch dieses, der Eisprung richtet sich jetzt natürlich nicht nach Feiertagen oder so, der kommt, wenn er kommt und dann in der Klinik ist es eine ganz andere Organisation, also es war bei uns ganz oft so, dass immer gerade ein Feiertag war und dann läuft das da anders, dann sagen die Ärzte, der Mann muss den Samen zu Hause gewinnen und den dann in die Klinik bringen und geschützt, damit er Körperwärme hat und dann ruft mich plötzlich die Klinik an und sagt, wo ist denn ihr Mann und ich denke nur, oh Gott, das geht alles kaputt, das Material und Er ist da alleine und ich gehe Stunden später hin, dann eigentlich auch wieder alleine. Ich habe ihn aber dann immer mitgenommen, weil ich finde, dass ich dachte, also wenn jetzt unser Baby hier entsteht, ich fände es schon schön, wenn wir gemeinsam dabei sind, irgendwie zusammen. Also das war ganz, ganz, das fand ich das Schlimme, dieses Entkoppelte da.
Ja.
Das wird dann irgendwie einfach nur noch medizinisch, mechanisch, wird da irgendwie, soll da ein Kind gezeugt werden. Das fand ich mit am schlimmsten in der ganzen Sache.
Ja, du hast erzählt, Romy, dass ihr dann irgendwann beschlossen habt, so jetzt ist es einfach genug. Mhm. Wenn ich das jetzt so höre, ist das auch, also so endgültig es damit jetzt dann vielleicht auch ist, ist es auch ein Akt gewesen, so eine Macht zurückzugewinnen über das eigene Leben?
Ja, das war auf der einen Seite war das, wir haben uns ja Zeit gelassen mit dieser Entscheidung und irgendwie hatte ich erst auch Angst, das jetzt so endgültig zu machen. Aber als es dann so war, als diese Entscheidung getroffen war, das war sehr befreiend. Also befreiend und auch, ich fand auch diese Entscheidung, die haben wir getroffen. Die hat niemand außerhalb getroffen.
Das meine ich.
Und das war wahnsinnig befreiend. So, alle dachten, wir fallen jetzt ganz in ein Loch oder, ne? Aber im Gegenteil. In dem Moment war das einfach mit allen Themen, die wir hatten, mit Abschied nehmen etc. Aber das war sehr, sehr befreiend.
Wann war das?
Das war vor, ich rechne mir wieder, 3 Jahren?
Ja,
vor 3 Jahren ungefähr. Mhm.
Okay. Mhm. Und was ist seitdem mit euch passiert? Wie habt ihr euch dann da weiterentwickelt?
Jetzt bekomme ich hier gerade mimisch signalisiert, dass ich jetzt mal antworte.
Ihr wechselt euch gut ab, keine Sorge, das passt schon.
Ja, du stellst echt sehr, sehr gute und anspruchsvolle Fragen.
Wie habt ihr dann sozusagen das, ne, irgendwann so, man trinkt dann irgendwie abends einen Wein und denkt so, und jetzt genau ist einfach Schluss. Ich kann nicht mehr, es ist jetzt einfach, wie es ist. Was ist dann Tag 1, ja? Was kam danach? Wie habt ihr euch dann da wieder rausgeholt aus diesem, sag ich mal, Point Zero?
Mhm. Ja, also ich glaube, das Wichtige war wirklich diese Übergangsnahtstelle von, bis gestern war es nur noch jemand, der Kinderwunschpatient ist und alles dafür tut und hofft, dass das funktioniert, dann diese Entscheidung, die, Romy, hilf mir mal kurz, ich würde sagen, das war so ein sehr intensiver Entscheidungsprozess von ungefähr 10 Tagen, ne, wo wir gesagt haben, okay, jetzt geht's aber wieder los, ne, die nächste Show, der nächste Eisprung wird dann wieder vorbereitet und in dieser Wartezeit, die halt sehr inaktiv ist, bis dann die Hoffnung bestätigt oder halt wieder enttäuscht wird, haben wir ja gesagt, okay, wie machen wir jetzt weiter in dem Erkennen, dass die Kräfte halt echt sehr stark geschwunden waren, körperlich bei Romy wie auch moralisch bei uns beiden und ja, sich dann auch so Sinnfragen aufgetan haben. Also ich erzähle das deswegen so, weil es war nicht dieses eine Gespräch beim Glas Wein, sondern es waren 10 Tage
ja, natürlich,
relativ
klar.
Intensiver Prozess, ne?
Ja.
Der aber tatsächlich geendet hat an einem Abend mit einem Glas Wein. Und wir dann gesagt haben, okay, jetzt sind wir soweit, wir treffen jetzt diese gemeinsame Entscheidung und haben uns aber eingeräumt, quasi eine Rückgabefrist dieser Entscheidung über noch eine Woche und haben gesagt, okay, wenn das so gar nicht geht, dann können wir uns auch nochmal umentscheiden, so, ne? Und haben aber dann in dieser Woche, und jetzt kommt sozusagen Point Zero, gemerkt, okay, das war schon alles richtig so, aus ganz vielen Gründen, weil, also was vielleicht für Außenstehende so schwer nachzuvollziehen ist, du gibst ja nicht einfach so deinen Kinderwunsch auf, das ist ja immer schon so eine letzte Option, nachdem du ja jahrelang die Erfahrung gemacht hast, dass das halt einfach jedes Mal, Monat für Monat, im Zweifel 12 Mal im Jahr, in der Regel gibt es ein paar Pausen monatsweise, aber dass es einfach jahrelang nicht funktioniert. Und natürlich fragst du dich irgendwann, nachdem du dich auch mit so Statistiken beschäftigst und Einblick in diese ganzen Zahlen bekommst, ja gut, warum sollte das jetzt beim nächsten Mal besser klappen, ne? Und das ist halt so ein Reifeprozess. Und wir haben uns in dieser Woche, die wir uns als Frist eingeräumt hatten, uns doch nochmal zurückzuentscheiden, dann auch einfach stark damit beschäftigt. Jetzt kommt Point Zero nach deiner Frage, wie haben wir uns da wieder rausgeholt? Wir hatten einen Vorteil. Wir sind halt ja auch zu dem Zeitpunkt schon beide Coaches gewesen. zwar nicht so wie heute mit dem Thema unerfüllter Kinderwunsch und wie gehe ich damit um. Und gleichzeitig haben wir ja schon beide Jahre lang Erfahrung damit gehabt, andere Menschen aus schwierigen, teilweise essentiellen Lebenssituationen begleitenderweise zu stärken. So, ne? Und dann liegt natürlich, wenn man auch noch zu zweit ist und darüber reden kann, in dieser entscheidenden Woche, die wir uns eben auch genommen hatten, um vielleicht nochmal eine Rückentscheidung zu treffen, der Gedanke nahe, dass man sagt, okay, lass uns doch mal das, was wir jahrelang tagtäglich mit und für andere tun, einfach mal auf uns selber anwenden. Weil die Techniken, die Coaching-Methoden, das Vorgehen, das Mindset, was du dafür brauchst, das ist ja das Gleiche. Ne? Unsere schwere Lebenskrise heißt halt unerfüllter Kinderwunsch. Bei Klienten sind das halt dann irgendwelche anderen Themen damals gewesen. Aber dann haben wir, um deine Frage zu beantworten, halt sehr stark angefangen, ja, mal so eine Außenperspektive auf unsere eigene Situation einzunehmen und zu überlegen, wenn das jetzt ein Klientenpaar wäre von uns, was würden wir tun, um mit denen maximal konstruktiv an dieser beschwerlichen Situation zu arbeiten? Und interessanterweise, in dem Moment, wo du diese Metaebene einnimmst und dich mal von deinem eigenen Problem dissoziierst, passiert ja was ganz Wunderliches, nämlich dann ist das halt ein Klientenproblem in einer Schwere, wie wir das durchaus ja auch jeden Tag ansonsten vor uns hatten. Ne? Und dann bist du halt auch wieder jemand, der ein Problem hat, auch ein großes Problem, wo du aber genau weißt, wenn du da von außen drauf guckst, dem kann auch geholfen werden, nämlich durch das, was wir jeden Tag machen, jahrelang schon getan haben. Und da zeigen sich dann halt auch Wege auf. Ne? Und die haben wir dann einfach, ja, auf uns selber angewendet und sind diesen Weg auch gemeinsam mit allen Höhen und Tiefen gegangen.
Okay, aber zu lösen ist es ja insofern nicht, als dass man eben nicht den Kinderwunsch erfüllen kann. Was muss ich dann im Kopf tun? Was sind denn die Techniken, die ihr angewendet habt, um einfach den Fokus zu verschieben? Das sehe ich dann ja wahrscheinlich, oder?
Ja, also verschiedene Techniken. Zunächst mal, weil es ja direkt dann dieser Abschied war, habe ich persönlich, weil ich mag Rituale sehr gerne, ich habe dann ein Ritual irgendwie für mich persönlich gefunden, und zwar habe ich meinem Wunschkind Briefe geschrieben, einfach als Abschiedsritual auch. Ich mache das auch heute noch, nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, aber das hilft mir zunächst einmal so mit diesem Abschied umzugehen. Und weil das Schwere war ja in der Situation, wenn man einen geliebten Menschen verliert, dann weiß man ja auch, wem man betrauert, und da gab es ja mal jemanden und man erinnert sich an jemanden zurück, und das hast du ja nicht, wenn sich dein Kinderwunsch nicht erfüllt. Du hast zwar ein Bild auch im Kopf von deinem Wunschkind sozusagen, aber das war ja nie wirklich da. Das macht es ja jetzt nicht unbedingt leichter. Also das war jetzt so die eine Sache, da mit diesem Abschied auch umzugehen und da Rituale zu finden, wie man das betrauern kann.
Ja, also den auch richtig auszuleben?
Ja, schon. Das ist, glaube ich, was wir auch bei Klienten sehen. Das will man dann so schnell wegwischen auch, ne? Ich finde, aber das braucht genau, ja, auch so eine Trauerphase, wie wenn man einen Menschen verloren hat. Und das ist schon mal sehr, sehr, sehr wichtig, das auch wirklich auch zuzulassen, diese Trauer. Viele denken dann, ich kann es nicht trauen, da gab es ja eigentlich niemanden, ne? Und aber doch, da gab es diesen starken Wunsch nach einem eigenen Kind. Und ich finde schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, das da richtig Abschied zu nehmen. Sonst kommt das schon auch immer wieder hoch. Und ja, und dann einfach zu schauen, jetzt schauen wir mal nach vorn. Wir haben natürlich schon während der Behandlungszeit auch einen Plan B gehabt. Ne? Das ist das, was wir vielen Klienten auch mitgeben. Ne? Macht euch einen Plan B, und macht den Plan B am besten, wenn es euch noch gut geht und ihr nicht so tief runtergezogen seid, weil es immer schwieriger wird etc. Und den hatten wir natürlich auch, und den haben wir vorgeholt und uns wieder angeschaut. Und dann haben wir geschaut, was haben wir denn mit...
Was kann denn Plan B sein? Darf ich das einmal fragen? Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber was ist Plan B dann?
Also Plan B ist halt, wie sieht denn unser Leben aus, wenn es nicht klappt mit dem Kinderwunsch? Ja. Ne? Wie könnte das aussehen unter Umständen? Das kann eine Karriere betreffen, dass man sagt, wenn das nicht klappt, dann arbeiten wir in Südamerika wie geplant oder. Das kann aber auch privat etwas betreffen, hobbymäßig, dann fange ich mit der Sportart an oder erfülle mir dieses Hobby. Das kann einen Wohnort betreffen, das kann Umfeld, in dem man sich bewegt, betreffen, also ganz, ganz viele Dinge, ne, die man dann, wo man dann sagt, wenn man mit Kindern ist, man ja auch ein Stück weit gebunden, auch dann in die Schule kommen etc., das ist ja dann alles nicht, es ist ja dann, ich sag mal, unser Vorteil, diese Freiheit da auch zu haben und dann zu schauen, okay, wie leben wir denn ohne Kinder, wie stellen wir uns ein Leben ohne Kinder vor, also dass das schon mal da ist, und uns hat das sehr geholfen, diesen Plan B in der Schublade zu haben, denn wenn es dann einmal passiert ist, das ist ja schon, der Schmerz ist ja schon sehr groß, dann ist man auch wenig kreativ, sich hinzusetzen und zu sagen, so, wie gestalten wir jetzt unser Leben? Also das funktioniert dann nicht. Aber zu wissen, da ist ein Plan in der Schublade.
Und wie habt ihr es dann gemacht? Was habt ihr geändert?
Also zunächst haben wir geschaut, was auch noch so ein Punkt ist, der davor kam, was hat denn das Ganze jetzt mit unserer Paarbeziehung auch gemacht? Das ist ja natürlich jetzt ein Weg gewesen, der war jetzt nicht immer rosig und auch für die Paarbeziehung. Und da zu schauen auf uns als Paar, ne? Was können wir da jetzt vielleicht tun noch, dass es uns da wieder besser geht? Und das war so ein erster Schritt. Und bei uns der Plan, der Plan B, der im Übrigen auch immer wieder angepasst wurde, auch auf dem Weg, da ging es halt schon um berufliche Dinge, ne? Dass wir sagen, zunächst war ich nur selbstständig, dann hat der Alex auch gesagt, das reifte dann schon in dieser Kinderwunschzeit, dann ich möchte auch gern selbstständig sein. Das ist natürlich eine Überlegung, die hast du, wenn du den Kinderwunsch noch hast und so, oh, wenn einer angestellt ist, ist es auch nicht schlecht, ne? Das sind so Überlegungen auch mit der Krankenversicherung, ne? Sind wir gesetzlich versichert, sind wir privat versichert, ne? Mit Kind wird das schon schwierig, wenn du mehrere Kinder sogar hast und dann privat versichert bist. Also alles so Überlegungen und dann auch die Überlegung, viel im Ausland zu leben. Ich habe früher lange in Spanien gelebt und wollte auch gern wieder. Wir wollten das aber ganz splitten. Diese nächste Überlegung, das war dann in unserem Plan B betroffen. Der Alex hat eine Sportart begonnen, die er, glaube ich, als Vater wahrscheinlich zunächst, glaube ich, nicht begonnen hätte.
Ja, genau. Ich habe Kitesurfen zum Beispiel angefangen, was ich schon ganz lange machen wollte. Und also es ist so, wir haben uns halt wirklich gefragt, was wären andere Möglichkeiten, trotzdem ein erfülltes und vor allen Dingen sinnerfülltes Leben zu leben.
Ja,
denn
ja.
Du bist bei dieser Frage.
Nicht nur ein vollgestopftes, ne?
Genau, ein sinnerfülltes und nicht nur spaßbasiertes Leben. Weil diese Frage Plan B, der erste Reflex ist ja gerade auch so einer angespannten oder Trauergefühlslage heraus. Ah, super, jetzt habe ich ganz viel Spaß, ne? Und dann machst du die Weltreise oder machst du dies und ach, du bist ja für keinen mehr verantwortlich. Das kann dann halt auch sehr schnell ins Oberflächliche abrutschen oder zu sagen, ja, jetzt kann ich ja. Also wenn ich was habe, was ich auch gern tue, jetzt kann ich mich ja voll auf so ein Projekt konzentrieren. Ne? Aber wir haben halt wirklich auch geguckt, was heißt für uns denn ein sinnerfülltes Leben zu leben? Und dazu hätten natürlich am liebsten eins oder mehrere Kinder gehört, aber vielleicht auch noch weitere Dinge. Also dieser Wunsch, sich vielleicht um andere zu kümmern, die es brauchen. Also wir leben zum Beispiel zusammen mit zwei Hunden, die wir unter üblen Umständen auch in Spanien von der Straße eingesammelt haben, so, ne? Ich finde, sowas stiftet Sinn, ne? Lebewesen, die wären sonst heute mit Sicherheit nicht mehr am Leben. Oder so Überlegungen wie, es gibt ja vielleicht auch noch andere Kinder, um die sich eh keiner kümmert. Also, ich will jetzt nicht das große Thema von Adoption aufmachen, aber wir haben zum Beispiel verschiedene Patenkinder. Und ich finde, da kann man schon einen Unterschied machen.
Total.
Weil das entweder nur so eine Pseudo-Titel ist, sage ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen. Mhm. Oder zu sagen, ich nehme mich dessen in einem natürlich auch gesunden Maß trotzdem an. Du musst halt auch wieder gucken natürlich dann, dass das sich nicht überhand nimmt, dass du jetzt nicht Kinder von Freunden zu deinen Ersatzkindern machst. Das wäre natürlich auch ungesund, ne?
Naja, ne? Also ich kann euch jedenfalls sagen, bei meinen Kindern ist es so, dass zu ganz unterschiedlichen Zeiten die Paten eine riesengroße Rolle spielen, die ich völlig unterschätzt habe. Ne, also das war halt früher so nach dem Motto, okay, das sind unsere engen Freunde, die sollen irgendwie so ein bisschen Teil der Familie werden, Punkt. Und jetzt merke ich, dass das für die Kinder total wichtig ist, wenn die in Phasen, in denen es bei ihnen irgendwie eng wird, da sind, dass das unheimlich wichtig ist. Also ja, auf alle Fälle.
Und vielleicht noch eine letzte Sache, weil das so unser ganz zentraler Punkt ist, um mal wirklich konkret zu sein, echt dieses Wort Freiheit, ne? Also das ist halt die eine Sache, die wir jetzt zwar nicht ganz freiwillig gewählt, aber die wir haben. Also wir haben halt die Freiheit, Dinge zu tun, die ganz sicher nicht möglich wären, wenn wir die gewünschten Kinder bekommen hätten. Und jetzt gibt's, das ist das aber erstmal nur eine Theorie, ne? Also das ist ganz oft so ein Kernthema, wenn wir auch mit Klienten arbeiten, aber auch bei uns selber gewesen und ist es auch jeden Tag. Freiheit die theoretisch vorhanden ist, die ist ja nett, aber nicht so viel wert. Und zu sagen, wir leben diese Freiheit jetzt auch, ne? Wir gehen so Schritte, also jetzt gerade zeichnen wir das hier ja auf und sitzen halt in Spanien, weil wir gesagt haben, ja, wir nutzen jetzt diese Freiheit und leben die Wintermonate über hier am Mittelmeer, wo das Wetter einfach schöner ist, ne? Und wo wir uns auch gut auskennen, wo wir uns übrigens auch kennengelernt haben 2011 und wo wir halt einfach gerne sind, ne? Aber zu sagen, ich könnte das machen, jahrelang. Oder zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Natürlich ist das schwierig mit Arbeiten und so weiter und so fort. Aber Freiheit zu leben und das Beste daraus zu ziehen, das ist, glaube ich, gepaart mit dieser Idee, das aber auch sinnbasiert zu tun und nicht spaßorientiert nur zu tun, das, was unser Plan B im Kern ausmacht.
Ja. Das klingt nach einem verdammt guten Plan B. Nach einem beneidenswerten Plan B, vor allen Dingen der Spanien-Teil auch. Ich danke euch, Romy und Alex, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns so viel von euch zu erzählen. Ich habe, glaube ich, ein Fünftel von dem gesagt, was ich normalerweise sage, weil es so spannend ist, euch zuzuhören und ich das so ein Privileg finde, da fragen zu dürfen und danke euch total für eure Offenheit, also wirklich von ganzem Herzen. Ich wünsche euch, dass das gut weitergeht und dass ihr weiterhin so toll zusammenhaltet. Also ja, vielen Dank für das Gespräch, wirklich.
Du, Julia, ich fange mal an, damit die Dame das letzte Wort hat hier auf unserer Seite. Wir danken dir ganz herzlich, dass wir zu Gast sein durften und dürfen. Und vor allen Dingen auch, weiß nicht, für deine super sensible Offenheit, dieses Gespräch zu führen. Weil wir sprechen ja schon auch öfters mit Leuten, aber ich muss wirklich sagen, auf so eine tiefgehende, tolle und vertrauensvolle Art und Weise findet das in der Regel nicht statt. Deswegen umso mehr einen ganz, ganz großen Dank auch an dich.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ganz, ganz vielen Dank, dass du uns durch dieses Gespräch so getragen hast und ja, und auch deine Sicht der Dinge als Mutter dargelegt hast, weil das, was uns für uns super hilfreich ist. Ganz, ganz lieben Dank.
Total. Also ja, schön. Oh Mann. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße und freue mich total über die netten Worte, wirklich von Herzen. Wünsche euch alles Gute.
Danke, wir dir auch.
Ihr Lieben, euch da draußen danke ich auch sehr fürs Zuhören. Ich weiß, es war eine längere Folge, aber ich konnte und wollte da einfach nicht unterbrechen, weil ich glaube, man hat ganz selten Gelegenheit zu hören, wie es den Menschen geht, die sich diesen Kinderwunsch eben nicht erfüllen können. Wenn ihr das gleiche Thema habt, aber vielleicht jetzt nicht gerade ewig in einem Podcast darüber sprechen wollt, je nachdem, wie anonym ihr diskutieren möchtet, habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, euch unseren privaten Facebook-Gruppen anzuschließen oder ganz anonym bei Obia, unserer Eltern-Community, anzumelden. Ja, auch zum Thema Kinderwunsch und Kinderlosigkeit. Hier findet ihr garantiert immer andere betroffene User, die euch zuhören und antworten, egal zu welcher Zeit. Und alle, die es schon mal gemacht haben, wissen, auch ich antworte unter podcast@eltern.de. Ich freue mich fürs Zuhören, bis wir wieder voneinander hören. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
Audio Now.